Drohmännchen auf der 92.4.
Hello, people out there in the radio land. You are listening to Radio Uferlos. This is Ursli Pfister speaking from Geschwister Pfister, and today's motto is Rise and Relax.
Robert Zeller, bist du während deines Studiums an der Uni eigentlich offen mit deiner sexuellen Orientierung umgegangen? Das ist meine erste Frage an Robert Zeller, der Lehrer und Schulleiter in Augsburg war. Warum ist es gerade für Lehrer so schwer zu sagen, ja, ich bin schwul und das ist gut so? Auch mit der Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes sprachen Fritz Letsch und ich über diesen Punkt und weitere queere Themen, die sich für LehrerInnen im täglichen Umgang mit Schülern und Schülerinnen ergeben. Herzlich willkommen, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, bei Queer Uferlos, dem queeren Radio aus München bei LoRa 92.4. Am Mikrofon ist Horst Kerwin. Hören wir gleich in das Gespräch, das ich mit Robert Zeller im Sub führte, wo sich queere LehrerInnen jeden vierten Freitag im Monat um 19.30 Uhr treffen. Robert Zeller, bist du während des Studiums an der Uni eigentlich offen mit deiner sexuellen Identität umgegangen?
Nein, das bin ich nicht. Ich bin also eigentlich viele Jahre habe ich mich versteckt, habe das überhaupt nicht öffentlich gemacht, war mit mir auch sehr unzufrieden und erst 2007 war der große Moment da und seitdem habe ich mir geschworen, hinauszugehen, weil ich auch in der Schule wollte, dass ich ein Vorbild bin für die Jugendlichen, die selber queer sind. Und das hat sich auch so bestätigt und momentan bin ich sehr froh, dass ich es gemacht habe. Ja.
Aber von der Referendarzeit angerechnet bis zu deinem Outing, da ist ja noch eine ganze Reihe von Jahren vergangen.
Ja, das waren viele Jahre. Ich war jetzt 40 Jahre Lehrer und von 1976 bis 2007.
Zwei Drittel der homosexuellen LehrerInnen verbergen ihre sexuelle Orientierung. Andere Quellen berichten von 90%. Ist die Angst vor dem Outing eigentlich berechtigt?
Ja, das ist glaube ich schwierig zu beantworten. Was richtig stimmt, ich glaube schon, dass die Zahl mit 90% ungefähr hingehen kann, die zu verbergen. Ja. Es gibt sehr, sehr wenige, die das machen. Da spielen ja mehrere Faktoren eine Rolle. Es spielt einmal eine Rolle, der Faktor, wenn eine Lehrkraft nicht stabil ist. Also wenn eine Lehrkraft keine natürliche Autorität ausstrahlt, wird sie von Schülern, das weiß jeder aus seiner Schulzeit, eher mal angegriffen, ist übertrieben.
In aber die Mangel genommen.
Ja, also genommen. Und dann hat man eigentlich Angst, dass man, wenn man quasi sich outet als einer Minderheitszugehörigkeit, dass das dann noch schlimmer wird.
Die Angst vor den Schülern ist größer als vor den KollegInnen.
Nein, das auch nicht unbedingt. Es kann sehr gut sein, dass bei Kollegen auch, und das habe ich auch selber erlebt, homophobe Menschen dabei sind.
Ja.
Und junge Lehrkräfte, die im Seminar, die in Ausbildung sind, die sind nicht abhängig von ihrer Seminarleitung. Und die Seminarleitung gibt Noten. Und da sagen alle immer, ich habe Angst, dass diese Person vielleicht homophob ist und ich dann dadurch benachteiligt werde.
Aus der Sicht der Schüler, ein schwuler Schüler beispielsweise, offen oder nicht, kann sich doch nichts Besseres wünschen als einen offen schwulen Lehrer als Vorbild.
Das sehe ich genauso. Und ich versuche auch immer wieder, wenn ich mit jungen Kollegen spreche, zu sagen, wenn ihr die Kraft habt, outet euch, ihr seid Vorbilder, ihr tut diesen jungen Menschen unbändig gut.
Hat sich da im Laufe der Jahre etwas verändert? Und wenn ja, in welche Richtung?
Ja, ich glaube schon, dass sich was verändert hat zum Positiven. Ich glaube, die ganze Gesellschaft ist in den letzten Jahren etwas offener geworden, betone etwas. Wenn ich zum Beispiel jetzt mit dem Aufklärungsprojekt Lehrkräfte, auch Referendare, so Fachkräfteschulung mit ihnen mache, dann merke ich schon Veränderungen, dass ein großes Interesse da ist. Aber wie weit es reicht, um sich zu outen, ist eine andere Geschichte.
Du machst also Seminare mit Referendaren?
Ja, auch. Das ist so, dass ich ehrenamtlich beim Aufklärungsprojekt München dabei bin.
Ja.
Komme gerade von einem Schulbesuch heute.
Aha.
Und morgen bin ich auch wieder in Stammbach bei dem Schulbesuch. Und in dieser Aufgabe gibt es auch Anfragen, dass man Lehrerkollegien, mit denen ihr Fortbildung macht, oder an Seminarschulen mit den Seminaristen. Und das machen wir, ja. Das macht Spaß. Und bringt uns auch weiter. Und da kann ich auch immer meine Geschichte einbringen, wie wichtig das ist, dass man Vorbild ist. Weil zum Beispiel hat sich mein damaliger Schülersprecher ein Jahr nach meinem Outing auch geoutet, vor den Schülern. Und er hat zu mir gesagt, hätte ich mir nie getraut, wenn sie das nicht gemacht hätten.
Und du warst wie alt, als du dich geoutet hast?
55 Jahre.
Das war eine lange Zeit, die du sozusagen im Verborgenen dein Leben führtest. Aber du warst verheiratet, du hast auch Kinder.
Ja, ich bin verheiratet, ich bin aber getrennt von meiner Frau. Wir verstehen uns gut, muss man da dazu sagen. Aber wie ich mich ihr geoutet habe, hat sie gesagt, sie hat sich's wohl fast gedacht, aber sie möchte auch mit mir weiter zusammenleben. Und nach ein paar Jahren hat man dann so ausgemacht, ich finanziere die Wohnung für sie und ich bleibe im Haus. Und meine Kinder war es dann etwas schwieriger, aber es war eine lange Zeit und man muss bedenken, wenn man etwas verbirgt, man muss laufend überlegen, wie bringe ich es weg. Ich habe aktiv Fußball gespielt, ich habe überall männlich sein müssen, viel männlicher als manche andere, die das sind. Und da war das für mich eine absolute Erlösung. Und diese Erlösung ging dann über, weil ich viel lockerer war. Ich war der Mensch, der ich eigentlich bin, der locker ist, der ein bisschen lacht und so. Und vorher war ich, wie man schön in Bayern sagt, grätzig, war launisch, das hat auch die Familie gespürt. Damals wusste ich nicht, dass es mit meiner Orientierung zu tun hat.
Freiheit ist nicht zu tun, was man will, sondern zu wollen, was man tut. Jean-Paul Sartre.
Radio Lora München. Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr auf UKW 92,4 und im Münchner Kabel auf 96,75. Außerdem senden wir 24 Stunden im Internet. Sie finden uns auf loa924.de und fast rund um die Uhr auf der Digitalfrequenz DAB+.
Der Lehrer Robert Zeller hat es als Erlösung empfunden, sich selbst sein Schwulsein einzugestehen.
Wie haben deine Kinder darauf reagiert, auf dein Outing?
Meine Kinder, mein älterer Sohn, dem habe ich es als erstes gesagt. Und der hat mir halt dann so angeschaut, wie ich es gesagt habe, und hat gemeint, ja, okay.
Und wie alt war er dann?
19. Und ich habe damals, war während meiner Bewerbung als Schulleiter, Thomas, ich ziehe wahrscheinlich die Bewerbung zurück, weil ich glaube, das geht nicht gut. Und ich möchte einfach so leben, wie ich jetzt bin und nicht mehr verstecken. Und dann sagte er, Papa, du stellst dich so doof an. Unser Konrektor am Gym, der ist auch schwul, der hat sogar Bücher da geschrieben. Und wo ist denn dein Problem? Und das hat mir unbändigen Kraft gegeben. Das muss ich sagen, das hat mir unbändigen Kraft gegeben. Der Jüngere hat es ein bisschen so angeguckt, was du, und hat gegrinst, aber mehr nicht. Im Endeffekt habe ich ja mit 15, 16 schon gewusst, dass ich anders bin wie die anderen. Aber ich wollte es nicht sein. Und ich habe alles getan, dass es keiner irgendwie merken kann. Das kostet extrem viel Kraft.
Ja.
Als junger Lehrer, da war ich noch im Seminar, habe ich genau so einen Moment gehabt, wo ich sage, ich kann eigentlich nicht mehr Lehrer sein. Wenn das rauskommt, ich kriege Berufsverbot. Hätte ich damals ja wahrscheinlich bekommen, um die Zeit noch. Und also dann verbirgt man das. Ich wollte Fußball spielen, ich habe Fußball gespielt. das war alles homophob, die ganze Umgebung. Mhm. Und dann passt man sich dann auch an. Ja, kurzum, es war keine schlechte Zeit, aber ich war nicht ich. Und das ist der Unterschied zu heute. Heute bin ich so, wie ich wirklich bin. Und ich habe damals beim Interview für den Zeitungsartikel auch gesagt, dass ich mir natürlich jetzt so wirklich überlege, ich habe keinen Sportunterricht damals gegeben und dass ich froh bin, dass ich es nicht mehr mache. Oft hat man so Schüler, wenn die auch Schülerinnen oder Schüler, wenn die gut drauf sind, nimmt man sich auch mal die Kleineren im Arm rein. Das hätte ich mir jetzt dann nicht mehr getraut. Und das war ja eigentlich schon, wo man merkt, was im Kopf von mir los ist. Ich konnte es aber dann trotzdem so weitermachen, weil ich große Unterstützung gehabt habe. Habe ganz viele positive Ereignisse gekriegt. Mein eigentlicher, warum ich mich überhaupt geoutet habe, war, man kann sagen, entweder purer Zufall oder es war einfach die Zeit, dass es nicht mehr gegangen ist. Kann ich selber nicht einschätzen. Habe einen jungen Musiker, der beim Stefan Raab war, der war aus Augsburg. Und ich habe ihn nur angeschaut, weil der aus Augsburg war.
Ja.
Und ich sah ihn sitzen und denke mir, Wahnsinn, der singt ein Lied, den schönsten Mann sah ich in Amsterdam und steht auf der Bühne und singt ihn. Und ich, was mache ich? Das ist mir gekommen, dann wollte ich unbedingt Kontakt zu dem finden. Haben auch gefunden. Und Olli schaute mich damals an, wo ich das so erzählt habe, dass ich es toll finde. Und schaut mir an und sagt, bist du schwul? Und das hört sich jetzt vielleicht märchenhaft an, aber es war so, meine Lippen haben sich automatisch geöffnet. Das war kein Nachdenken, sondern einfach, ja, ich bin schwul. Es war ein Erlebnis, das lasst mir jetzt noch die Gänsehaut kommen. Ich bin um 3:30 in der Früh vom Augsburger Stadttheater bis zum Bismarckviertel, wer Augsburg kennt, der weiß, der lange steht, gesprungen, hochgesprungen, geschrien, ja, 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 als wenn es unbedingt raus sein musste. Wenn ich heute mal so komme, wenn wir uns treffen, dann passiert es, dass mich Leute umarmen. Und man denkt, wow, was ist da passiert? Also, sie mögen mich trotzdem. Und das sage ich jetzt ganz bewusst. Ich glaube, so schlimm das war, dass ich mich so spät geoutet habe. Aber da sieht man, wenn ein Mensch, sie sehen den Menschen, die kennen den Menschen seit 40 Jahren. Der kann nicht auf einen Tag auf den anderen schlechter Mensch sein, nur weil er schwul ist.
Gibt es Kollegen oder Kolleginnen, die sich nie geoutet haben, gegenüber dem Kollegium, gegenüber Schülern?
Ja, da gibt es viele. Da gibt es ganz viele, die sagen, das will ich nicht, das ist mein Persönliches. Ich will, dass das niemand weiß. Dann sage ich, was machst du, wenn die dich jetzt fragen? Dann sage ich einfach, das stimmt nicht. Es gibt immer Beurteilungen. Wo Beurteilung ist, steht bei vielen die Gefahr, dass sie halt da nicht so beurteilt werden. Ja. Wobei ich persönlich glaube, dass das heute nicht mehr so ein großes Problem ist. Aber das ist in den Menschen drin. Ich hätte einfach zu mir, so wie ich bin, stehen müssen. Und das wäre mir etwas leichter gefallen, wenn ich nicht aufgewachsen wäre, ohne auch ein bisschen von Eltern Kraft zu bekommen, dass man, wer ist so, wie ich bin, so ist es gut. Das Gefühl habe ich nie gehabt. Ich war klein, ich war so zart, ich habe ausgeschaut wie 12, obwohl ich 16 war. Und ich wollte immer so sein wie meine Freunde. Und die haben Freundinnen gehabt und das wollte ich auch. Mit etwas mehr Selbstbewusstsein wäre es leichter gewesen. Aber es war auch eine andere Zeit. Das muss man dazu sagen. Es war damals, also wie ich 15 war, dann war das 66, dann war der Paragraph 175 noch voll im Betrieb.
Ja.
Und alles, was ich gehört habe, auch dann vom Vater, war alles nur Schlechtes. Und ich habe mir gedacht, ich bin nicht schlecht.
Bevor Fritz Letsch und ich am Bavaria-Ring zum Gespräch beim BLLV eintrafen, hatte die Präsidentin Simone Fleischmann sich mit ihren Mitarbeiterinnen zusammengesetzt und über LGBTIQ und die Begriffe, die dahinterstehen, besprochen. Sie empfing uns aufgeräumt und gut vorbereitet in ihrem großen Büro im ersten Stock des herrschaftlichen Gebäudes. Das Gespräch haben wir gekürzt. Frau Fleischmann, Sie als Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerverbandes saßen mir gegenüber
April 2016, das ist jetzt fast 7 Jahre her. Und es ging damals um die Einwände des BLV, also Ihres Verbandes, zum Thema Richtlinien für die Familien- und Sexualerziehung. Welche Erfahrungen haben Sie, also die LehrerInnen, bisher damit gemacht?
Wir merken, dass so ein Thema wie Familien- und Sexualerziehung ja immer wieder auf der Agenda für die schulische Aufgabenbeschreibung steht. Also wir wollen diese Themen angehen. Wir wissen, dass wir eine Bildungs- und Sozialisierungsinstitution sind, merken, dass Kinder sehr viele Fragen von zu Hause mitbringen und deswegen brauchen wir Richtlinien. Es wäre fatal, wenn wir in dem Feld, sagen wir mal, so irgendwie hemdsärmelig unterwegs wären. Deswegen gibt es auch Forderungen unsererseits weiterhin, hier diese Richtlinien vielleicht auch nochmal anzugehen, immer wieder zu verändern, weil sich ja die Gesellschaft verändert. Also ja, es ist weiter Thema. Wir brauchen Unterstützung als Lehrerinnen und Lehrer von Trägern, von externen Angeboten, von externen Experten. Wir selber brauchen Fort- und Ausbildung dazu. Es gehört in die Lehrerbildung in alle Phasen. Also Sie merken schon, es ist ein Thema, das seit 2017 nicht Ruhe gibt. Ganz im Gegenteil, umso, ich würde es jetzt mal versuchen mit dem Begriff, diverser die Gesellschaft wird, umso offener müssen wir für die Entwicklungen sein.
Und als Lehrkräfte sind wir in der Sexualpädagogik hauptsächlich Religionslehrer, manchmal der Schulsozialarbeit oder Biologielehrer begegnet. Gibt es da bisher Veränderungen auch in den Fortbildungen oder wie die jetzt auch?
Eine spannende Frage, wo verankert man denn diese Themen? Und das ist ja jetzt nicht nur ein Thema, das ist jetzt nicht abgehakt mit einer Schulaufgabe, sondern es geht ja um einen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Und den kann man eigentlich schwer verankern in einem Fach, bei einem Lehrer oder sozusagen in einem Genre, sondern wesentlich wäre für uns, und das ist auch die Meinung des BLLVs, dass wir bei solchen Querschnittsaufgaben auch mehr Haltungen thematisieren. Also es geht letztendlich ja nicht darum, wann habe ich was abgefragt und können die Kinder Begrifflichkeiten und wissen die Kinder, wer wer ist und was rechtlich, gesellschaftlich und ja vielleicht auch ja in der, wie soll man denn sagen, in der Community angesagt ist, sondern wie gehen sie selber damit um? Also eine richtige Bildungs- und Erziehungsaufgabe wäre ja, dass wir bei Kindern und Jugendlichen Haltungen verändern. Und Haltungen verändere ich nicht mit einer Schulaufgabe und auch nicht mit einem veränderten Curriculum oder einem Fach, sondern das muss ich leben. Und da hätte ich nachher auch gerne noch ein paar konkrete Anmerkungen, wie wir Vielfalt auf allen Ebenen, die wir in der Gesellschaft erleben, in die Schule holen und sensibel damit umgehen.
Wer ist jetzt zuständig dafür an der Schule? Ist es der Deutschlehrer? Ist es der Lehrer für Kunst, Musik, Religionslehre, Ethik? Wie ist das verteilt?
Immer dann, wenn die Frage gestellt wird, ist das Thema schon weg. Weil dann ist einer zuständig und ob es der macht oder nicht, das schauen wir dann einmal. Aber dann ist es nicht in die Mitte der schulischen Agenda gerückt. Und ich würde gerne mal aus dem Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetz zitieren. Und da ist es nun mal ganz klar, dass die Schulen bei der Entwicklung der Geschlechtsidentitäten junger Menschen eine zentrale Rolle einnehmen. Da geht es dann eben um Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Jetzt sind wir dann schon mal beim Thema. Ja. Und es geht auch darum, Beseitigungen bestehender Nachteile zu thematisieren. Also wie beseitige ich Vorurteile, Nachteile. So, jetzt ist das nicht in einem Fachlehrplan, den ich da gerade zitiert habe, sondern das ist das Bayerische Erziehungs- und Unterrichtsgesetz Absatz 1, Artikel 1 und 2. Das heißt, es steht ganz oben. Und jetzt kann man sagen, wenn was ganz oben auf der Agenda der Vorgaben steht, müsste es in der Schule auch ganz oben stehen. Und da glaube ich, dass dem nicht so ist.
Das heißt, die Praxis sieht dann doch etwas anders aus, als die ursprünglichen Richtlinien es erwarten lassen sollten. Denn damals war sowohl das Fach Deutsch, Kunst, Musik, Religionslehre genannt. Und damals war schon meine Fragestellung, ja, schiebt das nicht ein Lehrer zum nächsten? Ne?
Ich habe nicht geantwortet im Sinne von, dass es so nicht in den Schulen stattfindet, sondern es findet eben je nach Situation in den Schulen unterschiedlich statt. Die einen nehmen es sehr ernst und die Fächer, die Sie jetzt zitiert haben, sind am Start. Und man hat irgendwie das Gefühl, das strahlt auch aus auf alle Kinder, auf alle Kolleginnen und Kollegen, auf das Miteinander in der Schule. Und es gibt natürlich Schulen, wo man sagt, na Gott sei Dank macht das der, dann muss ich damit nichts zu tun haben.
Lora München ist ihr freies Radio auf der 92.4, parteilos und ohne kommerzielle Interessen. Kritische Gegenöffentlichkeit zu schaffen, ist unser Anspruch. Unser Ziel, Alternativen zum Mainstream ein Forum zu geben. Und dazu brauchen wir dringend Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie uns oder werden Sie Mitglied im Lora Förderverein, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Informationen und Beitrittsformulare im Internet unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089 480 2851. Im Internet www.lora924.de oder telefonisch 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
Quante notti da ragazzo mi addormentavo sopra il tetto e sognavo di andare. Mi arrampicavo a dorso nudo sui cornicioni del collegio per sentire il vento. Un pensiero come un tarlo la mia mente divorava, città immagini passavano. Furbo e bugiardo fin da bambino, non dormivo la notte per aspettare il mattino. Andare senza meta e vagare per i paesi e le città, sognare ad occhi aperti anche il ferro, così incontrai la musica per non lasciarla mai. E questa sì che è libertà, e questa sì che è libertà. Quanti volti scoloriti, quanti giorni spettinati, vivo così senza rimpianti. Angeli e demoni nascosti tra le note, da usare come un dio indifferentemente. Quante notti ho rubato per le strade tra la gente, illusioni e sofferenze. Vento nel vento voglio essere io, senza confini e pareti. Andare senza meta e vagare per i paesi e le città. Partire e poi tornare e non fermarsi mai. Andare fino al cielo e ritornare, e il gioco dell'amore non finirà mai. Andare fino in fondo con amore e vivere felici anche il dolore che ti dà. E questa sì che è libertà, e questa sì che è libertà, e questa sì che è libertà, e questa sì che è libertà.
Was in der Schule passiert, wenn gegen queere Schüler und Schülerinnen oder Lehrer und Lehrerinnen gehetzt wird und wie die Lehrkräfte vorbereitet sind auf solche Situationen, darüber sprechen wir mit Simone Fleischmann, der Präsidentin des BLLV.
Und ich würde da gerne mal als Schulleiterin, wenn es an der Stelle passend ist, ein Beispiel aus meiner Zeit an einer Grund- und Mittelschule benennen. Wir hatten immer einen Tanzlehrer im Bereich der Ganztagsschulen und der Kollege war für die Kinder immer ein Fragezeichen. Und warum? Weil Jungs vor allem sehr schnell erkannt haben, dass er wohl homosexuell ist. Und dann war die Frage, ist er das wirklich? Und warum macht er dann bei uns den Tanzkurs? Und weiß die Fleischmann das und so? Also es war dann auf einmal Thema. Und man wusste auch, dass es ein Freund von mir ist. Also die Kinder wussten, dass ich ihm sehr nahestehe. Und dann war immer mehr dieses Thema, wer ist es? Welche sexuelle Identität hat er? Finden wir ihn noch cool oder finden wir ihn jetzt blöd? Also die Kinder und Jugendlichen vor allem in den Abschlussklassen, die dann auch bei ihm die Tanzkurseinheiten besucht haben, haben sich Fragen gestellt. Und dann habe ich mir gedacht, so, das passt mir gerade. Jetzt soll der Savasch mal das zum Thema machen. Und hat dann eine AG, eine Arbeitsgruppe angeboten, im Anfang für Jungs. Und hat sich also geoutet und hat dann gesagt, wer hat Lust mit mir darüber zu diskutieren. Und dann gedacht, oh Gott, hoffentlich nehmen das die Kinder jetzt an und wie gehen denn die Lehrer damit um und was macht denn womöglich irgendeine Mutter, die das jetzt erfährt, wenn das hier Thema ist. Ich bezog mich dann auf die Richtlinien, das ist ja erlaubt, dass wir das zum Thema machen und machen sollen. Naja, und dann gab es diese Arbeitsgruppe und ich erzähle Ihnen das deswegen sehr ausführlich, weil Sätze, ich sage es jetzt hier mal ganz platt, die man oft im Pausenhof hört, die du schwule Sau oder so, sind nicht mehr gefallen. Wir hatten sozusagen dadurch eine Sensibilisierung der Jungs und dann durften auch Mädels rein, das war nämlich sehr spannend, dass es dann nicht nur auf einmal eine AG für Jungs war, sondern die fanden das alle dann ziemlich interessant, was passiert denn da an Bildungsauftrag, ich habe es auch ziemlich hoch aufgehängt bei uns in der Schule dann, sodass dann klar war, oh, die Frau Fleischmann als Schulleiterin lässt das thematisieren, es ist Thema hier bei uns in der Schule für alle Schülerinnen und Schüler, oder anders gesagt SchülerInnen. Wir haben nämlich dann schon gemerkt, dass das Thema nochmal ganz anders sich gegeben hat. Und ich sage das aus dem Grund, weil ich glaube, dass solche Arbeitsgemeinschaften nicht Arbeitsgemeinschaften bleiben sollten, sondern in die Mitte der Kultur einer Schule gehören.
Ich habe Ende der 80er Jahre in einem Projekt mitgearbeitet für sexologische Fortbildung für Ärzte. Ärzte hatten damals nicht gelernt, mit Patienten auch eine Anamnese in Richtung Sexualität, wie man diese Gespräche führt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lernen Lehrkräfte oder Lehramtsstudierende, wo lernen die solche Gespräche zu führen?
Also wir fordern ganz stark, ich habe es mir auch nochmal hergerichtet, bessere Angebote, was die Aus- und Fortbildung für Lehrkräfte zur Aufklärung über LGBTIQ-Rechte oder wie man es so schön formuliert und auch Hintergründe angeht. Da kann man jetzt sagen, es hilft eine Handreichung des Staatsinstituts ISB hier bei uns für Schulqualität und Bildungsforschung. Eine Handreichung ist was Geschriebenes. Ja, das hilft. Aber es braucht vor allem dann die Tools, wie gehe ich, so wie Sie es jetzt bei den Ärzten beschrieben haben, im Feld, also im schulischen Setting damit um. Deswegen, habe ich vorher schon gesagt, ist es ganz eine zentrale Forderung, es in die Lehrerbildung Phase 1 an die Universitäten zu bringen, in der Phase 2 im Referendariat dann mal nachzulegen, wie sprichst du denn mit einem Buben, wo du jetzt merkst, seine Identitätsfindung ist nicht für ihn abgeschlossen oder ist nicht auf der Hand liegend. Wie machst du denn die Gespräche? Und das geht nur in einer sehr praxisorientierten Fortbildung. Und da glaube ich, dass wir noch viel zu tun haben. Und anfangen müsste man, und das glaube ich ist das Allerspannendste, in der Selbstreflexion für den einzelnen Kollegen, für die einzelne Kollegin, für uns alle Lehrkräfte, die sich dessen erstmal bewusst werden müssen, wie bin ich unterwegs, und dann können wir uns über gendersensible Auswahl von Unterrichtsmaterialien unterhalten. Mhm. Aber erstmal muss es eine Eigenreflexion auch geben, und ich glaube, und ich habe es auch selber in einigen Jahren schulische Realität erfahren, das ist nicht nur bei diesem Thema so, sondern bei allen, wenn du selber eine auch gut reflektierte Identität hast, dann kannst du halt auch Kindern ein Vorbild sein, mit Kindern in den guten Dialog gehen und übrigens auch zulassen, dass es eben Vielfalt gibt und keinesfalls sagen, das gibt es ja gar nicht. Das ist das Einfachste, wenn ich selber nicht weiß, wer ich bin, dann gibt es auch andere Schwierigkeiten nicht, so nach dem Motto, jeder muss ja irgendwie Mainstream sein. Und das ist es ja nicht mehr. Ja. Und deswegen wäre die Forderung da ganz stark, sehr stark auch nach Eigenreflexion, Selbstreflexion. Wer bin ich? Wo bin ich mir selber grün? Wenn ich es jetzt mal so sagen darf, was weiß ich an Stärken, Schwächen von mir? Und wie kann ich dann da mit anderen Kindern, Lehrern umgehen?
Es gab ja diese Vielfalt sexueller Identitäten schon immer.
Ja.
Nur hat man sich versteckt. Ja. Oftmals war das die Schande in der Familie. Oder im größeren Kreis, aber es wurde einfach nicht zum Ausdruck gebracht und die Menschen fühlten sich nicht gesehen. Und da war natürlich die Diskriminierung oftmals schon in ganz frühem Kindesalter.
Die Frage ist nur, die ich mir auch stelle, jetzt weniger jetzt als Präsidentin im BLLV oder als Lehrerin, sondern als Mensch in der Gesellschaft, wie stark gibt es jetzt das Thema in der Mitte der Gesellschaft und wie sehr hat sich da was verändert? Sie haben es ja jetzt selber gesagt, so lange ist es ja alles noch gar nicht her. Also es gibt schon rasante Entwicklungen und ich merke so manchmal, wenn ich die Themenfelder Vielfalt, Diversität und wie auch immer man es bezeichnen will, mit älteren Kolleginnen und Kollegen diskutiere, dann ist es denen ja jetzt eindeutig zu viel. Eindeutig zu sehr in der Mitte der Gesellschaft, zu schnell passiert. Was wollen denn die schon wieder? Warum ist denn diese Bewegung jetzt so prominent? Jetzt muss ich auch noch aufpassen, wie ich rede. Also ich habe hier, da mache ich auch keinen Hehl draus, innerverbandlich große Schwierigkeiten, Positionen und Anträge abstimmen zu lassen, die mal nur darum gehen, gendersensibel zu sprechen. Ja, noch nicht mal zu schreiben. Das heißt, ich glaube, dass der Weg der offenen Kommunikation, des Annehmens der Vielfalt, des, ich sage jetzt mal, ständigen aus deren Blick, Thematisierens der Diversität für manche auch zu rasant war und zu prominent jetzt ist und deswegen nochmal, und das finde ich schade, ähnlich, ich will es jetzt nicht mit der Inklusion vergleichen, aber wer permanent betont, wie inklusiv er denkt, wie inklusiv die Gesellschaft sein soll, es aber nicht ist, macht auch da den Fehler, sozusagen immer was vor sich herzutragen, was er aber eigentlich nicht gelebt hat. Und ich glaube, dass auch hier rasante Entwicklungen passiert sind. Und manche Menschen sprechen dann schön drüber und lernen die 6 Buchstaben auswendig, damit sie es schön sagen können, haben aber nichts verinnerlicht.
Können Queer sich als Allies denken? Die deutsche Übersetzung haben wir noch nicht, aber die Freunde von...
Ja, ja. Also ich glaube auch, also wir würden, und das haben wir jetzt neulich mal in der Position das auch so beschrieben, queer eben als Sammelbegriff und sehr positive Selbstbezeichnung für Menschen nehmen wollen, die sich nicht einer bestimmten Geschlechteridentität zugehörig fühlen. Das wäre jetzt für mich so ein Begriff. So fände ich es auch schön, wenn LehrerInnen an der Schule mit ihren SchülerInnen umgehen.
Jetzt zurück in die Praxis. Was passiert an der Schule im Falle von Diskriminierung oder Gewaltvorfällen? Inwieweit sind die Lehrkräfte mit dem Notfallordner, falls es einen solchen gibt, zur Meldung dieses Vorfalls vertraut?
Also jetzt machen wir mal sozusagen den ersten Schritt. Es passieren, egal aus welchen Gründen, Gewaltüberschreitungen in einer Schule, Gewaltausübungen, Grenzverletzungen, verbal, psychisch, physisch, egal in welcher Couleur oder im Netz, dann müssen wir ganz klar die Nulltoleranzpolitik fahren, also die wir fordern von unserem Dienstherrn. Wir hätten ganz gerne, dass Gewalt gegenüber Polizisten, Gewalt gegenüber Lehrern eindeutig geahndet wird. Und das ist jetzt gerade, wir kriegen es ja alle mit, schon auch ein Thema. Und so gehen wir in der Schule auch damit um. Also es darf weder das Auge geschlossen werden, noch das Ohr zugehalten werden, wenn eine Gewaltausübung in der Schule passiert. Das klingt jetzt sehr schön meinerseits und das habe auch ich als Lehrerin und als Schulleiterin versucht zu leben. Das ist oftmals dann ein personelles Thema und auch eines des Druckes. Du hast in der Pause was erlebt, du schwule Sau, ich habe es vorher gerade gesagt. Hast du es jetzt nicht gehört? damit du dann ein paar Tage das weitermachen kannst, oder hast du es gehört? Mhm. Und in dem Moment, wo du es gehört hast und das auch eben, was ich vorher meinte, nicht nur sensibel annimmst, sondern auch zum Thema machst, kannst du mal die nächste Unterrichtsstunde kippen. Ja. Weil dann musst du sozusagen sagen, Moment, wir haben eine Äußerung, mit der gehe ich hier keinesfalls in die nächste Unterrichtsstunde. Wie geht's euch? Was ist passiert? Warum hast du das gemacht? Habt ihr mehr mitgekriegt? Was steckt dahinter? Also Aufklärung dann und dann auch Ahndung. Derjenige, der dann identifiziert wurde, ich denke, das ist genau das, was wir jetzt auch in der Gesellschaft wollen, wenn Gewalttaten gegenüber Rettungskräften passieren, ja, dann muss man gucken, wer war's denn? Und dann muss derjenige erstmal gehört werden, das ist mein pädagogischer Ansatz, und im zweiten dann bestraft werden. Und zwar mit angemessenen Maßnahmen. Wir haben alle Maßnahmen in diesem Notfallordner, in dem Erste-Hilfe-Ordner bei Gewalthandlungen in der Schule, den haben wir alle, gibt es ganz klassische Settings, was wird nach dem Gespräch gemacht, wie werden die Eltern informiert, welche Ordnungs- und Erziehungsmaßnahmen werden gezogen, wie muss der Schüler sich selbst positionieren und, bis hin zu wir zeigen das an. Wir holen die Polizei, wir holen den Jugendpolizisten, wir holen nicht nur den Schulsozialarbeiter, der das thematisiert, eher im Sinne der Intervention, sondern wir holen, wir bringen das zur Anzeige. Und all das ist festgehalten, all das gibt es. Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, die größte Problematik ist, dass wir aktuell in der Schule erleben, dass jegliche gesellschaftliche Themenvielfalt uns knallhart erwischt. Ich habe es im Antexter gesagt, ich soll heute noch ein paar Interviews geben zur KI in der Schule. Ja, selbstverständlich gibt es das jetzt und selbstverständlich müssen wir darüber diskutieren. Ja, wir wollen auch nicht die ewig Gestrigen sein, weder in der Queer-Diskussion noch in der Diskussion um die Digitalität. Auch nicht bei der Inklusion, auch nicht, wenn es darum geht, Demokraten zu erziehen. Bitte, dann sollen wir jetzt auch noch helfen, dass keiner mehr sowas macht wie in der Silvesternacht. Ja, wir machen auch noch Anti-Gewalterziehung. Also wir machen das ja alles und wir wollen das alles. Wir müssen aber ganz klar in der jetzigen Zeit auch sagen, es tut uns leid. Wir müssen irgendwo auch mal eine Grenze setzen.
Was für Realisten, die mit Waffen spielen, welche zur Zerstörung fast der ganzen modernen Zivilisation, wenn nicht gar der Erde selbst, führen können. Wenn ein Einzelner so etwas täte, würde er sofort hinter Schloss und Riegel gesetzt. Und wenn er noch stolz wäre auf seinen Realismus, dann würden die Psychiater dies als ein weiteres und ziemlich ernstes Symptom von geistiger Erkrankung ansehen. Erich Fromm.
Radio Lora München. Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr auf UKW 92,4 und im Münchner Kabel auf 96,75. Außerdem senden wir 24 Stunden im Internet. Sie finden uns auf loa924.de und fast rund um die Uhr auf der Digitalfrequenz DAB+.
Und hier ist Queer Uferlos, das queere Radio aus München. Wir haben ein Gespräch geführt mit der Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes. Wir machen jetzt aber mal eine musikalische Pause zum Durchschnaufen. Peter Allen und seine Version von As Time Goes By. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr hört jetzt den letzten Teil des Gespräches mit Simone Fleischmann, der Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes, das mein Kollege Fritz Letsch und ich vor wenigen Tagen in ihrem Büro geführt haben. Das insgesamt sehr ausführliche Gespräch mussten wir kürzen, um es in dieser Form in unserem Programm bei Queer Uferlos, dem queeren Radio aus München, unterzubringen. Also jetzt der letzte Teil unseres Gespräches mit Frau Fleischmann.
Ja, und wir haben ja neue Familienmodelle, ja. Denkmodelle, in denen ja auch die Lehrkräfte zum Teil stecken. In geschiedener Situation, allein lebend oder was auch immer. Und ich habe schon sehr viele Lehrkräfte so erlebt, dass sie persönlich sich sehr raushalten und ihr eigenes Leben lieber im Nachbarort verbringen oder sowas als am Einsatzort. Was kann denn der BLV tun für die Lehrkräfte, um sie in ihrer Situation zu bestärken? Also in ihrer möglicherweise familiendiversen Situation oder in ihrer eigenen Identität, denn Lehrkräfte sind am seltensten offen im Leben. Also wir haben geheime Treffpunkte für Lehrkräfte im Schulzentrum zum Beispiel.
Also es ist jetzt ganz eine mannigfaltige Frage. Wir könnten vielleicht dann nochmal kurz insistieren, wenn ich jetzt nicht alles gleich einpacke. Das Erste, da will ich gerne mal zurückgehen zu dem, wo wir vorher waren. Was war denn früher? Jetzt nehmen wir mal den Dorfschullehrer, der am Sonntag die Orgel spielte. So, das würde ich jetzt mal gerne antworten auf ihr, wie offen sind wir. Und jetzt soll der Lehrer 80 Kilometer weg wohnen, keiner kennt ihn, keiner weiß und so weiter. Und fliegt also ein, um zu unterrichten und dann fliegt er wieder weg. Und ist nicht eingebunden in die Community, der Pfarrer kennt ihn auch nicht, oder wir haben ja eh da keinen Pfarrer mehr an dem Ort, weil da ist da und der andere da, das ist ja auch da das Thema. Der Bürgermeister weiß auch nicht, wer eigentlich der Herr Huber ist. In der Schulfamilie, die Eltern im Elternbeirat haben sie mal gesehen, die Kinder erzählen von ihm, ein bisschen ein komischer Lehrer. So, aber er ist nicht greifbar. Und der Dorfschullehrer, der am Sonntag die Orgel spielt, wurde zum Essen eingeladen, hat die halbe Sau geschenkt gekriegt, war sozusagen permanent in Kontakt mit dem Bürgermeister, gehörte in die Mitte der Gesellschaft in diesem Ort. In Kleinstädten war es auch schon anders. Ich sage das deswegen, weil da war der Respekt gegenüber dem Dorfschullehrer, glaube ich, auch deswegen höher. Nicht nur, weil die alle besser erzogen wurden, sondern weil man ihn kannte. Und weil er sozusagen als Vorbild in der Früh aufstand, als er die Semmel holte, und abend ins Bett ging, nachdem er vielleicht beim Schafkopfen im Wirtshaus war. Also ich glaube, dieses, ich kann ihn anpacken und ich kann ihn definieren, ich weiß, wer er ist, das haben wir praktisch aktuell halt nicht mehr so. Und ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, oder ob das halt die Zeit ist, so wie ich es ja vorher selber sagte, man kann die alte schöne Zeit oder bessere Zeit nicht zurückdrehen, will ich auch nicht, weiß ich nicht. Ich weiß aber eins, warum zieht sich ein Lehrer, ich würde es jetzt direkt mal so formulieren wollen, nicht aus im Sinne von, wer bin ich, wo ist meine Identität, wo ist meine politische Einordnung, wo bin ich sexuell identifiziert unterwegs, was ist mein Leben? Weil, zumindest glaube ich das sagen zu können, ich bin ein bisschen anders selber drauf, kann ich nachher noch sagen, aber habe ich das erlebt bei Kolleginnen und Kollegen, dass sie Angst hatten, wenn sie zu offen sagen, wer sie sind, dass sie auch zu sehr angreifbar sind. Und zwar nicht nur von den Eltern und den Kindern, das ist oftmals nicht ganz so das Thema, das kriegst du dann schon irgendwie gebacken, sondern von oben. Ach, um Gottes Willen, das ist ja auch so einer. So, und jetzt kommt dazu auch so einer, das, was wir vorher besprochen hatten, wie könnte man den Vorurteile, Stereotypen in der Gesellschaft abbauen, wenn bei den Dienstherren, die uns da vorgesetzt sind, auch solche dabei sind. Und das ist nun mal anzunehmen, weil auch die Schulaufsicht aus der Gesellschaft stammt. Und da gibt es halt auch normal verteilt Menschen, die sagen, was ist denn das für einer? Und wenn das kommt, dann hast du sozusagen per se schon verloren. Und nicht nur als Mensch, weil du irgendwie eine queere Persönlichkeit hast, sondern weil man dich nicht so einordnen kann und nicht so einkasteln kann und nicht so zuordnen kann. Und dann kriegst du womöglich eine schlechte Beurteilung. Ja. Nicht, weil du nicht gut unterrichten, nicht, weil du nicht gut unterrichten kannst, sondern weil der irgendwie eine Einstellung zu dir entwickelt hat oder sie, die schräg ist. Und das ist für mich das Hauptproblem, also die gesellschaftliche Normalität und das, was ist en vogue und was ist gesellschaftlich schon Common Sense. Wenn wir das hätten, dann glaube ich, wäre auch die Antwort eines Kollegen, der queer ist, das ganz anders vor sich herzutragen. Ich komme zum letzten Punkt. Meine eigene Erfahrung ist, je offener und je transparenter und damit authentischer du dich als Lehrkraft oder als Schulleiterin oder als Schulleiter verhältst, desto mehr Offenheit, Respekt und ordentlichen, völlig vorurteilsfreien Umgang erfährst du auch. Also das geht halt hin und her. Ja? Also wenn ich so bin, Ich habe das noch nie erlebt, wenn ich eine Schwäche zugegeben habe, eine vermeintliche Schwäche, oder ich irgendwie erlebt habe, heute bin ich nicht gut drauf, habe ich das den Kindern gesagt, war das der beste Tag. Mhm. Wenn ich sozusagen verschwiegen habe, dass es mir heute nicht gut geht, war es noch mal schlechter, der Tag. Also ein Beispiel dafür, schön wäre es, wenn wir in einer Schulverwaltung leben würden, die diese Offenheit für gesellschaftliche Entwicklungen vorbildlich lebt, damit wir es auch tun können.
Hat der Bayerische Lehrerinnen- und Lehrerverband für die Mitglieder ein Angebot dazu?
Ich gehe es mal vom hintersten Ende an. Wenn es rechtlich schwierig wird, dann haben wir hier vier Volljuristen, die alles dafür tun, dass sie zum Beispiel, wir sind gerade mitten in einem Beurteilungszeitraum, wenn der Kollege merkt, da ist was anders beurteilt worden. Also nicht mein Unterricht, sondern ich als Person. Mhm. Und sollte da was nicht gut laufen, dann ist sozusagen ja die juristische Ebene dafür da. Wir haben in unserer Positionierung zum Verständnis von Bildung und Erziehung eine ganz klare Haltung, die alle Forderungen, die ich vorher sagte, also dass wir die Themen der Vielfalt in der Gesellschaft annehmen wollen, positioniert haben. Also wir haben überall in unseren Publikationen diese sensiblen Themen drin. Das heißt, wir hätten, wenn du dich bei uns positionierst, weißt du, wie der Mainstream ist. Wir haben in der Fortbildung schon auch, wir haben eine eigene Akademie hier im BLLV, Ansätze der Selbstreflexion vor allem. Wir haben Coaching-Angebote für Lehrerinnen und Lehrer. Also kommst du mit dir selber nicht klar, und jetzt hast du nicht gleich einen Rechtsfall, sondern du merkst, du musst jetzt selber erstmal, dann gibt es Coaching-Angebote, Einzelcoaching-Angebote. Und ich glaube, wir dürfen schon auch sagen, wir agieren, ich würde mich da auch jetzt selber nicht rausnehmen wollen, auch als diejenigen, die dem Verband vorstehen, vorbildlich, indem wir zum Beispiel solche Interviews geben und indem ich auch eine Einstellung überall vertrete, die eben zumindest hoffentlich so ankommt, dass man merkt, ja, die lebt auch die Vielfalt.
Mhm. Ja, vielen Dank, Frau Fleischmann.
Gerne.
Sehr interessant und vielen Dank vor allem für Ihre Offenheit.
Naja, sehr gerne. Das war mir bei dem Thema doppelt wichtig.
Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, was in der Schule passiert, geht uns queere Menschen ganz besonders an. In der Schule erfahren junge Menschen, dass es andere gibt, als sie selbst sind oder ihre eigene Familie es ist. In der Schule wird ein Mensch geprägt, wie er sich mit dem Thema queer vertraut macht. Das geht uns alle an, denn die jungen Leute begegnen uns in unserem Alltag. Das war Queer-Uferlos, das queere Radio aus München auf LoRa 92.4. Verantwortlich für diese Sendung und am Mikrofon ist Horst Kerwin. Schönen Abend noch. Ciao.